ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Außenpolitik entscheidet Landespolitik. Vor den Wahlen im Osten.
Noch gut eine Woche bis zu den Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen. In beiden Bundesländern kommt die AfD in Umfragen auf 30%. In Thüringen würde sie den aktuellen Zahlen von Infrateste DIMAP zufolge die stärkste Kraft werden. Aber auch die sehr junge Partei Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, wird vermutlich Erfolge feiern können. Laut der aktuellen Umfrage von Infratest DIMAP kommt sie in den beiden Bundesländern auf 14 bzw. 17%. BSW und AfD haben im Wahlkampf in Ostdeutschland eines gemeinsam. Sie machen die Landtagswahlen zu Wahlen über Krieg und Frieden. Und diese Themensetzung, die scheint zu funktionieren, scheint zu ziehen. Darüber habe ich mit Professor Oliver Lemke gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler in Bochum, hat in Jena promoviert und viele weitere berufliche Bezüge nach Ostdeutschland. Und ich wollte von ihm wissen, warum sprechen das Thema Ukraine-Krieg und Friedensbemühungen die Wählerinnen und Wähler im Osten Deutschlands so stark an?
Ja, ich würde sagen, das hat zunächst erstmal und offenkundig damit zu tun, dass gleich zwei Parteien, die im Osten sehr stark sind, dieses Thema erfolgreich bewirtschaften, gewissermaßen als Unternehmer dieses Themas auftreten. Bei der AfD ist es schon aufgrund der erkennbaren Russlandnähe immer wieder von vornherein und seit einiger Zeit ja auch schon sehr prominent gemacht worden. Dann kam plötzlich aus dem Nichts heraus das BSW. Und da spielt jetzt nicht nur die Russlandnähe eine Rolle, sondern auch, sagen wir mal, so eine neue Ostidentität, die da sehr stark angesprochen wird. Und beide Parteien bieten ein Forum, eine Plattform dafür, dass das nicht nur resonieren kann, das Thema, sondern dass es auch aktualisiert wird und dass es auch geäußert werden kann und also immer wieder auch prominent nach vorne in die Medien gebracht wird. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Wenn man jetzt guckt, warum das so gut resoniert und warum die beiden Parteien und insbesondere das Bündnis davon so stark profitieren, würde ich sagen, zwei große Faktoren. Erster Faktor, es gibt empirisch messbar eine gewisse stärkere Krisenaversion im Osten als im Westen. Also wenn man sich anguckt beispielsweise Waffenlieferungen für die Ukraine, so ungefähr zur Hälfte wird das im Osten skeptisch beäugt, im Westen weit, weit weniger. Und womit hat das zu tun? Diese Krisenaversion ist, dass man einfach das Gefühl hat, im Osten stärker unsicher zu sein, stärkere Erfahrung des Abstiegs gemacht zu haben, größere Anpassungszwänge und auch ökonomisch eine geringere Belastbarkeit aufweisen zu können. Ne? Also Erbe, Bankkonto etc. pp. Also das ist ein ökonomischer Aspekt. Hinzu kommt ein zweiter, ein kultureller Aspekt, dass man im Osten natürlich sozialisationsbedingt gewissermaßen die geopolitischen Akteure anders sieht. Die USA werden weitaus skeptischer betrachtet als im Westen und Russland vielleicht nicht positiver, aber als Teil der eigenen Biografie, als Teil der eigenen Geschichte wird das gesehen. Und so wird man dann eben halt insgesamt etwas anders sich dazu verhalten, wie die, sagen wir mal, stark westdeutsch dominierte Regierungspolitik in dieser Frage wahrgenommen wird. Hier stellt man dann eher so die Frage, was kommt denn danach und wie ist das mit dem Auskommen mit Russland? Solche Sachen, das, glaube ich, spielt eine relativ starke Rolle.
Ist denn aus Ihrer Sicht das Wahlkampfthema Krieg und Frieden damit ein klassisch ostdeutsches oder könnte so etwas auch in einem westdeutschen Wahlkampf funktionieren?
Könnte funktionieren, hat ja die SPD in gewisser Weise beim Europawahlkampf selber probiert und ist damit einigermaßen gescheitert.
Warum ist sie damit gescheitert? Ist sie anders rangegangen an das Thema?
Also erstens mal hat sie dem Ganzen ein Gesicht gegeben, nämlich ausgerechnet das Kanzlergesicht, der ja nun mit seiner, die einen würden sagen vorsichtigen, die anderen würden sagen zaudernden Perspektive auf dieses Problem ja schon relativ klar eine Solidarität für die Ukraine deutlich macht und immer wieder auch sehr deutlich herausarbeitet, wie stark die Unterstützung der deutschen Regierung für die Ukraine ist. Einerseits, andererseits, Stichwort Taurus, das Zögern, eine gewisse, sagen wir mal, Gefahr der Eskalationsstufe beschreiten zu müssen. Und da hält er sich dann halt stärker zurück. Und deswegen ist diese Unentschiedenheit, diese Ambivalenz, glaube ich, das war jetzt nicht besonders tauglich dafür, das zu einem starken Thema zu machen, weil es in der SPD selber auch mindestens mal eine gemischte Lage gibt. Und ich würde insgesamt sagen, dass die Haltung im Westdeutschland ist durchwachsen. Da gibt es sicherlich ein paar Leute, die aufgrund, sagen wir, auch ihrer Vorbehalte gegenüber den Amerikanern sagen, nee, wir machen da zu viel, wir sollten uns zurückhalten, wir sollten vorsichtiger sein. Mittellage Deutschlands ist auch etwas, was kulturell in Westdeutschland eine Rolle spielt. Aber das ist kein Thema, das bislang besonders viel Aktivierung hervorgerufen hat. Es gibt keine Friedensdemonstrationen in dem Sinne oder so. Sie sind ja komplett ausgeblieben. Anders im Osten. Im Osten ist das etwas, was viel stärker an der Ostidentität dran steckt. Mal eine Zahl: 40% der Ostdeutschen fühlen sich zunächst ostdeutsch. und dann Deutsch. Also das, die ostdeutsche Identität hat für diese Gruppe sozusagen eine größere Bedeutung. Und dieses Thema ist einfach dichter am eigenen Selbstverständnis dran. Und das wird natürlich benutzt und ausgenutzt sozusagen vom BSW, der sich quasi als die neue ostdeutsche Identitätspartei versteht.
Und argumentiert ja etwa das BSW damit, dass man dieses Thema durchaus in einem Landtagswahlkampf zum Thema machen kann, beziehungsweise ein Thema der Wähler aufgreift, weil die Länder durchaus eine Machtposition haben, etwa über den Bundesrat, also durchaus Hebel hätten. Ist das stimmig aus Ihrer Sicht?
Nee, glaube ich nicht. Also solche grundsätzlichen außenpolitischen Fragen werden nicht über den Bundesrat mitentschieden, sondern das ist sozusagen die Kernführungsaufgabe der Kernregierung aus bundespolitischer Perspektive. Diese Versuche, also das scheint mir auch eine Hilfskonstruktion zu sein, dass man da über den Bundesrat und sowas mitmachen könnte. Ich meine, wenn etwas Bundespolitik ist, was, wenn ich diese Form der Außenpolitik, die Sicherheits- und Friedens- und Verteidigungspolitik in einem ist, also da scheint mir die Kernkompetenz klar und eindeutig verlagert zu sein. Aber natürlich ist das Bemühen des Bündnisses Sahra Wagenknecht ganz eindeutig mit allem Möglichen, was man hat, zu rechtfertigen, dass das landespolitisch auch eine Rolle spielen soll. Bis hin zu, wenn man so möchte, Bedingungen für eine Koalition auf landespolitischer Ebene, die dann heißt, entweder unterstützt ihr unsere Ukraine-Politik oder wenn ihr das nicht tut, dann sind wir nicht in der Lage, mit euch ein Bündnis, eine Koalition zu schmieden, was insbesondere natürlich der CDU sehr sauer aufstößt.
Und das könnte zu einer Unregierbarkeit führen in Sachsen und Thüringen, wenn diese Bedingung aufrechterhalten wird und das BSW Zünglein an der Waage sein könnte?
Genauso ist es. Also in beiden Fällen ist es so, dass die CDU in der Situation, man könnte auch sagen, teils selbstverschuldet hineingeraten ist. Ich mache es mal am Beispiel Thüringen. Im Moment, wenn man das zugrunde legt, was die CDU sagt, Unvereinbarkeitsbeschluss natürlich mit der AfD, aber eben halt auch mit der Linkspartei, also in Thüringen mit der Ramelow-Ministerpräsidentenpartei. Wenn man das zugrunde legt, dann bleibt im Moment nur rechnerisch eine Konstellation übrig, nämlich die CDU in Verbindung mit dem BSW und sogar eine weitere Partei ist notwendig, die SPD. Die SPD hat meines Erachtens sehr deutlich gemacht, dass sie dazu bereit ist. Und das BSW ist jetzt die Partei, die anfängt, regelrechte Forderungen zu stellen, die man also mindestens mal als Preiserhöhung im Koalitionspoker verstehen könnte.
Ein dominierendes und womöglich entscheidendes Wahlkampfthema, das ist der Krieg in der Ukraine. Und auch wenn die Umfragen ein einigermaßen stabiles Bild liefern, wie diese Wahlen ausgehen, könnten die Regierungsbildung sowohl in Thüringen als auch in Sachsen nach dem übernächsten Sonntag dürfte schwierig werden. Zur Lage in Sachsen jetzt Christoph Stumptner.
31% CDU, 30% AfD. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch wer die mögliche Regierungskoalition anführt, ist aus jetziger Sicht trotzdem naheliegend. Die stets regierungskritische, in Teilen regierungsfeindliche Rhetorik der AfD kommt beim Wähler anscheinend an, doch alle anderen Parteien schließen eine Koalition mit ihr kategorisch aus. Für den sächsischen AfD-Chef Jörg Urban gibt es also auch nur eine denkbare Variante mit AfD-Regierungsbeteiligung.
Ja, wir müssen so stark werden, dass wir am Ende alleine regieren können. Und das Ziel muss sein, dass wir es schaffen, eben Parteien, die jetzt schon sehr klein sind, wie die Linke, die Grüne, die SPD, aus dem Landtag rausgewählt bekommen.
Es ist also vielmehr eine Frage, mit wem es die CDU macht. Die SPD mit ihren 7% bietet sich an. Frontfrau Petra Köpping betont das im Aufeinandertreffen der Spitzenkandidaten.
Wir haben in den letzten 5 Jahren bewiesen, dass wir gut miteinander regieren können zwischen der CDU und der SPD. Und die SPD braucht es aber, damit die starke Wirtschaftspolitik eine gute Sozialpolitik daneben hat.
Die beiden alleine reichen nicht. Mit den 6% der Bündnisgrünen zusammen könnte es gerade so eine Wiederholung der aktuellen Kenia-Konstellation geben. Doch der amtierende CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer will nicht wirklich nochmal mit den Grünen, könne in einigen Punkten einfach nicht mit ihnen zusammenarbeiten.
Wir treten dafür ein, dass die irreguläre Migration begrenzt wird, dass die Zahlen drastisch nach unten gehen. Und auch deswegen gehören die Grünen in keine weitere Regierung, weil das mit denen nicht möglich ist, meine Damen und Herren.
Außerdem ist am Horizont ein weiterer möglicher Koalitionspartner erschienen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht landet in der Umfrage bei 14%, zeigt sich offen für eine Koalition mit der CDU, zieht aber sofort eine rote Linie. Man würde nur in eine Koalition eintreten, die sich gegen Waffenlieferungen einsetzt.
Wir werden nur in eine Landesregierung gehen, die hier eine klare Position bezieht und die auch deutlich macht, sie will ihr Gewicht in die Waagschale werfen, dass in Berlin eine andere Außenpolitik gemacht wird.
Mit Michael Kretschmers CDU könne man sich womöglich einigen, doch denkbar ist auch ein Dreierbündnis aus CDU, BSW und SPD. Eine etwas stabilere Mehrheit für Regierungsvorhaben. Doch die rote Linie des BSW könne gegen eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten sprechen. Alle diese Konstellationen sind nach aktueller Umfrage nur wahnsinnig knapp möglich. Auch das macht die Spekulationen um eine mögliche sächsische Regierung noch unpräziser. Und die anstehende Wahl in Sachsen dadurch umso spannender.
Am 1. September, also in gut einer Woche, werden in Sachsen und Thüringen neue Landtage gewählt. Und insbesondere in Thüringen stellt sich die spannende Frage, ob und wie es gelingen kann, eine Landesregierung ohne Beteiligung der AfD zu bilden. Eine wichtige Rolle könnte dabei das BSW spielen, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Dessen Gründerin und Namensgeberin hat nun schon vor einiger Zeit die Landespolitik tatsächlich mit der Außenpolitik verknüpft. Auch darauf wird unser landespolitischer Korrespondent in Thüringen, Wolfgang Henschel, gleich in seinem Bericht zu sprechen kommen. Aber er beginnt erstmal mit einer neuen Umfrage des Instituts Infratest DIMAP im Auftrag der ARD, die einen Eindruck vermittelt von der aktuellen politischen Stimmungslage in Thüringen. Und er berichtet uns, wie die Parteien auf diese Umfrage reagieren.
Die AfD um ihren rechtsextremen Parteichef Björn Höcke bleibt in Thüringen stärkste politische Kraft. Sie kommt auf 30%. Das sind 2 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Befragung im Juni dieses Jahres. Laut Landessprecher Torben Prager ein erfreuliches Ergebnis. Die Wähler wollten, dass die AfD in Regierungsverantwortung komme. Prager weiß aber auch, dass keine der anderen Parteien mit der AfD zusammenarbeiten will und daher über andere Koalitionsmodelle gesprochen wird.
Wenn sich die Mehrheiten eben anders finden, dann werden wir das als Auftrag verstehen, unsere Oppositionsarbeit der Kontrolle und der Überwachung weiter fortzusetzen.
Als Rückenwind für die letzte Wahlkampfwoche bezeichnete CDU-Spitzenkandidat Mario Vogt die 23% für seine Partei in der Infratest-DIMAP-Umfrage. Es bestehe die Chance, dass die CDU das Land künftig mit einer Regierung der Mitte führe. Dafür schließt der CDU-Landeschef auch grundsätzlich eine Koalition mit BSW und SPD nicht aus. Rechnerisch hätte ein solches Dreierbündnis eine Mehrheit im Landtag. Das BSW Chefin Sarah Wagenknecht Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt und auf Landesebene nur mit Parteien koalieren will, die das genauso sehen, kommentiert CDU-Chef Vogt eher zurückhaltend.
Eine CDU-geführte Regierung würde sich natürlich immer auch für ein friedliches Miteinander einsetzen. Gleichzeitig hat heute der Brief der Landräte und Oberbürgermeister ganz unterschiedlicher politischer Couleur aber auch deutlich gemacht, dass die Themen hier die Thüringer Themen sein sollten und die in der Heimat entschieden werden.
In dem Schreiben hatten die kommunalen Spitzenpolitiker die künftige Landesregierung aufgefordert, sich um die Probleme im Land zu kümmern, wie etwa den Erhalt von Krankenhäusern und die Entlastung der Wirtschaft von Bürokratie. Auch SPD-Landeschef Georg Mayer hält eine Zusammenarbeit mit dem BSW für möglich, es sei denn, Sarah Wagenknecht wolle nur ihre eigenen Ziele durchsetzen, sagte Mayer. Die SPD kommt in der Umfrage auf 7%, was Mayer als stabiles Ergebnis bewertet. Das BSW büßt in der Umfrage zwar 4 Prozentpunkte ein. Laut BSW-Co-Spitzenkandidat Steffen Quasebart sind die aktuell 17%, aber immer noch ein sehr gutes Ergebnis. Für eine Koalitionsaussage zugunsten CDU und SPD ist es seinen Worten nach noch zu früh. Er stellt aber auch klar:
Da kann ich nur bei dem bleiben, was Sarah Wagenknecht auch sagt. Die Friedensfrage ist für uns eine entscheidende und an der wird auch nicht gerüttelt werden.
Für linke Landeschef Christian Schaft sind die 13% für seine Partei noch ein Stück weit weg von den eigenen Ansprüchen. Es gäbe aber auch noch Hoffnung, auch dank der Beliebtheitswerte von linke Spitzenkandidat Bodo Ramelow. 50% der Befragten seien mit der Arbeit Ramelows zufrieden.
Bei einem hohen Anteil von Menschen, die derzeit auch noch unentschlossen sind, wo sie am 1. September ihr Kreuz machen, ist da, glaube ich, noch einiges möglich.
Grüne und FDP würden mit 3% und weniger nicht mehr den Einzug in den Landtag schaffen.
Stabile Umfrageergebnisse, das war früher mal eine gute Nachricht für die großen Volksparteien wie die SPD. In den ostdeutschen Bundesländern bedeutet das diesmal ein sich abzeichnendes Debakel. Kein Kanzlerbonus in Thüringen und Sachsen. Die SPD in der aktuellen Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag der ARD einstellig, in beiden Bundesländern bei 7%.
So weit sind wir. Ich habe die Schnauze langsam voll auf gut Deutsch.
Ronneburg, Thüringen. SPD-Generalsekretär Kühnert hat zum Wandern eingeladen. Wandern mit Kevin. Uwe Meißner will eigentlich gar nicht wandern, er will reden und sagt, wo ist denn die SPD?
Wir haben ja auch keinen Wahlkampf jetzt gehabt zur Europawahl. Ich habe nichts mitgekriegt.
Das finde ich auch, es war zu wenig inhaltlicher Wahlkampf.
Es war überhaupt nichts, ja. Ja, und jetzt ist ja auch nicht Großwahlkampf. Das ist jetzt der Einzige, wo ich jetzt mal beim Wahlkampf. Ich habe extra einen Tag Urlaub genommen. Ich habe mal 5 Tage.
Wow.
Ich habe mal 5 Tage aufgehoben für den Wahlkampf.
Ja.
Ich habe hier nichts miterlebt bis jetzt.
Ja.
Es muss doch irgendwo mal Wahlkampf hier sein, dass man mal mit jemandem sprechen kann. Jetzt ist ja mal jemand da.
Der SPD-Generalsekretär. Klar und deutlich. Das ist das Motto der SPD Thüringen. Klar und deutlich. Im Moment nur, dass diese SPD hier einstellig abschneiden dürfte. Steffen Lutz, Landtagskandidat. Er steht in seinem Ort Saalfeld und weiß eigentlich auch nicht, warum es mit der SPD und dem Osten so schwierig ist.
Ich kann es mir manchmal selber nicht erklären, warum es so ist, wie es ist. Aber ich denke, es hat damit zu tun, dass die Menschen nach der Wende auf die CDU gesprungen sind, weil die schnelle Einheit das war. Ne? Und dann kam irgendwann diese Enttäuschung, Frustration. Dann war die Linke sozusagen das Auffangbecken für all jene, die...
Die SPD und der Osten, ein kompliziertes Verhältnis. Die große, die älteste Volkspartei, bald ohne Volk in Thüringen und in Sachsen. Heike Taubert ist SPD-Finanzministerin in Erfurt. Sie wandert heute mit Kevin Kühnert, aber wandert bei der Ursachenforschung der SPD-Ostschwäche weit zurück. Zur Wendezeit.
Ja, da müsste man in die Geschichte zurückgehen, wie wir entstanden sind. Wir wollten ja selber eine Partei haben, die SDP, und die ist hier auch in der Nähe in Greiz gegründet worden. Und die Linke und die CDU, die haben einfach ihre alten Mitglieder mitgenommen. Das haben wir nicht gehabt.
Wenig Ortsvereine. 3500 Mitglieder im Flächenland Thüringen. Kevin Kühnert weiß das alles, will nichts entschuldigen, aber erklären will er es doch.
Ist ein Stück weit auch eine historische Entwicklung nach der Wiedervereinigung, dass Thüringen und Sachsen stark CDU-dominierte Bundesländer waren und die SPD dort auch schon vor 10 und 20 Jahren nicht besonders stark war. Aber trotzdem nochmal, das ist nicht unser Anspruch, einstellig aus Wahlen hervorzugehen.
Aber so sieht's aus. Uwe Meißner, der Bürger, der mit Kevin Kühnert und Heike Taubert wandert, ist mittlerweile bei seinem Lieblingsaufreger, dem Bürgergeld, angekommen.
Aber es kann doch nicht sein, dass der Bürgergeld hat Sports arbeiten gehen kann und verdient jetzt im Sommer nach.
Ne?
Ja,
soll er ja nicht.
Ne? Nee, soll er ja nicht, aber es macht er.
Na, aber deswegen stocken wir jetzt beim Zoll nochmal gerade das Personal auf, weil ich meine, was hilft am Ende?
Der Generalsekretär erklärt. Der Ostdeutsche schüttelt den Kopf und Petra Köpping, SPD-Spitzenkandidatin in Sachsen, kennt all die Debatten. Bürgergeld, Migration, Rente. Und dass der SPD-Kanzler Waffen für die Ukraine liefert, macht es für die Sozis im Osten auch nicht leicht.
Was müssen wir denn machen, damit morgen bessere Wahlergebnisse stehen? Ich kann nur sagen, Frieden. Frieden haben.
Frieden haben, sagt Petra Köpping. Ihre SPD hat in Sachsen statt Frieden Existenzangst. Einstellig. Olaf Scholz war da in Leipzig, da, wo sie damals 1863 den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein gründeten. Und Scholz kriegte das mit nach Hause, nach Berlin.
Lieber Olaf, hör auf unsere Abgeordneten. Die haben genau das Ohr an den Menschen. Lasst uns da mitentscheiden und mitreden.
In Thüringen kämpfen sie derweil weiter. Die Sozis, klar und deutlich, steht auf dem Plakat. Heike Taubert ist seit 15 Jahren Landesministerin. Wir sind Volkspartei. Na klar, sagt sie tapfer. Und glaubt ganz ernsthaft weiter daran.
Wir sind ein kleiner, trotziger Haufen, der sich nicht umschmeißen lässt. Ich finde, was Besseres kann einem im Leben gar nicht passieren.
Die SPD in Thüringen und in Sachsen in den Umfragen nur noch einstellig bei 7%. Die Stimmungslage erkundet hat Georg Schwarte für uns dort. Das Thema: Außenpolitik entscheidet Landespolitik vor den Wahlen im Osten.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Im Wahlkampf in Thüringen und in Sachsen, da ist Frieden eines der großen Themen. Schauen wir jetzt erstmal nach Sachsen. Dort macht die BSW-Vorsitzende und Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann ebenfalls Wahlkampf mit dem Thema Krieg und Frieden. Und ich habe sie gestern Abend gefragt, warum.
Also erstens ist das Thema das Top-Thema bei uns auch an den Wahlkampfständen. Das ist das, was die Menschen, die zu uns kommen, als erstes ansprechen. Und das bewegt sie. Und dass man da nicht in Sachsen was verändern kann, das ist ja nicht so. Denn man muss ja mal fragen, wer erarbeitet denn das Geld, das in diese Kriegsmaschinerie gesteckt wird? Das ist doch der Bürger mit seinen Steuern. Und ich finde, er sollte schon mitreden und mitbestimmen, was mit seinem Geld passiert. Ob es auf der einen Seite ins Kriegsgerät geht oder auf der anderen Seite in Schulen und in Gesundheit.
Das wird er ja können bei der nächsten Bundestagswahl im kommenden Jahr.
Ja, aber auch der Krieg, der läuft ja 2,5 Jahre schon. Und wir können doch diesen Krieg nicht immer mit mehr Waffenlieferungen bestücken, dass immer mehr Menschen sterben. Und das bewegt die Menschen. Und deshalb haben sie natürlich auch ihr gutes Recht, bei der Landtagswahl auch über Krieg und Frieden zu entscheiden.
Aber sie können es ja doch faktisch nicht. Wie könnten sie die Geldströme für Waffenkäufe denn unterbrechen?
Es kommt darauf an, wie das Ergebnis sein wird. Hier in Sachsen, das muss man dann erstmal abwarten. Wir haben eine große Demut davor. Vor dem Ergebnis am nächsten Sonntag, aber da kann man schon gemeinsame Bundesratsinitiativen starten, wo wir die Bundesregierung auffordern, in einer Koalition dort für diplomatische Verhandlungen und natürlich auch gegen Waffenlieferungen. Der Bundesrat hat schon auch eine Macht bei uns.
Was erzählen die Menschen Ihnen? Was treibt die um, wenn sie über den Krieg in der Ukraine sprechen konkret?
Naja, sie bewegt am meisten, dass da immer mehr Waffen reingesteckt werden und immer mehr Menschen sterben, zum einen. Aber auch zum anderen, dass sie eben nicht sehen, dass diplomatische Verhandlungen auf den Weg kommen, dass man endlich diesen Krieg beendet. Es ist gar keine Frage, Putin ist verantwortlich für diesen Krieg. Aber es ist wichtig, dass dieser Krieg jetzt mit Verhandlungen beendet werden, denn sie werden den Krieg nie auf dem Schlachtfeld entscheiden.
Es ist ja auch klar, dass die Ukraine nicht mehr existieren würde, hätte der Westen die Waffenlieferungen gestoppt. Da könnte ja am Ende die Erkenntnis stehen, dass ein Eroberungskrieg sich eben doch lohnt. Haben Ihre Wählerinnen und Wähler davor keine Angst?
Ja, Sie sprechen ja von könnte, hätte, wenn. Ich finde, man muss es erstmal probieren und das ist ja wichtig. Und man muss in die Verhandlungen reingehen ohne Vorbedingungen, weder von Russland noch von der Ukraine. Und dann muss man verhandeln. Und ich finde, Deutschland hat da auch schon eine herausragende Verantwortung. Wir haben ja nun mal schon 2 Weltkriege erlebt und ich muss Ihnen ehrlich sagen, was die Menschen bewegt, dass wir noch nie einem 3. Weltkrieg so nahe waren. Und sie haben Angst und diese Angst muss man ernst nehmen.
Also Sie gehen davon aus, dass Russland Putin verhandeln würde, sobald der Westen keine Waffen mehr liefert.
Man muss erstmal da diesen ersten Schritt gehen und das heißt erstmal den Krieg einfrieren, sodass der erstmal zum Stillstand kommt. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe in Tel Aviv am 7. Oktober diesen Angriff erlebt mit meinen kleinen Enkelkindern. 3 und 6 Jahre und neben uns ist eine Bombe niedergegangen. Wenn Sie das erleben und immer diese Bombeneinschläge miterleben, 4 Tage lang, dann sehen Sie Krieg noch ganz anders. Und deswegen werde ich mich persönlich überall einsetzen, wo wir diesen Krieg verhindern können.
Was ja auffällt, ist, dass in den Umfragen herauskommt, dass die Menschen in Ostdeutschland wesentlich mehr Angst haben, dass dieser Krieg sich ausweitet, dass Deutschland hineingezogen wird, als im Westen. Ist das eine reale Angst oder ist das möglicherweise, wie einige vermuten, auch eine Möglichkeit des Ostens, sich abzugrenzen gegen den Westen?
Nein, das ist eine reale Angst. Wenn dort die US-Raketen hier nach Deutschland kommen werden, die ja auch ganz in kürzester Zeit mit Atomsprengköpfen umgerüstet werden können, dann bedeutet doch das, dass wir zur Zielscheibe werden, dass der Russe dann seine Raketen auf unsere Standorte richtet. Und das können wir doch nicht wollen, dass wir hier so als Zielscheibe dort aufgebaut werden. Und diese Angst ist ganz real bei den Menschen.
Warum gerade im Osten? Haben Sie da eine Erklärung?
Das kann ich auch nicht so richtig sagen, aber ich bin ja auch ein Kind des Ostens und wir haben auch eine ganz andere Beziehung zu Frieden. Also diese ganzen Initiativen, Schwerter zu Flugscharen oder Frieden schaffen ohne Waffen, das war also praktisch auch sozusagen bei uns in der Schule drin, bis hin zu dem Lied Kleine weiße Friedenstaube. Also das hat jedes Kind im Kindergarten bei uns gesungen. Und deswegen haben wir vielleicht eine andere Beziehung zum Frieden als jetzt unsere westdeutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Ehemalige DDR-Bürgerrechtler, die haben ja vor allem die CDU davor gewarnt, bei den Landtagswahlen mit ihrer Partei den BSW-Koalitionen einzugehen, wegen der Haltung zum Ukraine-Krieg. Hat sie das nachdenklich gemacht?
Der Brief hat mich überhaupt nicht nachdenklich gemacht, weil es ist natürlich kurz vor der Wahl und wir empfinden das schon als denunzieren, weil wir ja mit einem guten Ergebnis dastehen im Moment, dass wir gute Prognosen haben, dass die Menschen uns zutrauen, dass wir verändern, dass wir die Politik verändern. Und da sind solche Briefe nicht ungewöhnlich. Und man muss ja auch sehen, dass da viele Grüne dabei sind und SPD. Der Martin Böttcher kommt hier aus Zwickau, wir kennen uns. Und deswegen nehmen wir den Brief nicht ernst, weil ich finde, das ist einfach auch an diesem Punkt so ein bisschen auch. Die DDR-Bürger werden da so ein bisschen ja auch ins schlechte Licht gerückt.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.